HR Info. Kulturlust.
Mit Christoph Schäffer. Die Bären sind vergeben, der rote Teppich ist eingerollt, die Berlinale ist am Sonntag zu Ende gegangen. Doch auch nach den 66. Berliner Filmfestspielen geht das Kino weiter. Mit den Oscars am kommenden Wochenende und mit interessanten Filmstarts in dieser Woche. Zwei Filme, die den Academy Award als bester nicht-englischsprachiger Film gewinnen könnten, stellen wir vor. Sie kommen aus der Türkei und aus Kolumbien. Und wir sprechen mit dem Regisseur eines neuen Dokumentarfilms, der in eindringlicher Form die Folgen des NSU-Terrors für eine Straße in Köln beleuchtet. Der Coiffeur aus der Kolbstraße.
Eine mit Nägeln gespickte Bombe ist am Nachmittag in Köln-Mülheim im Erdgeschoss eines Wohn- und Geschäftshauses explodiert.
Bei der Explosion von einem Wohn- und Geschäftshaus in Köln sind heute Nachmittag.
Erst ging die Polizei von einer Gasexplosion aus, aber dann stellte sich heraus,
in Köln-Mülheim vor einem Friseursalon
ein Bild der Zerstörung in der Kolbstraße
von einem Bombenanschlag aus.
In der ganzen Straße
wohnen überwiegend in Köln sind nach Angaben der Feuerwehr mindestens 17 Menschen verletzt worden. 4 Personen erlitten schwere Verletzungen. Ein Mensch schwebe in Lebensgefahr.
Rache an dem Besitzer dieses Friseursalons, das ist eine der Mutmaßungen über ein Motiv für den Bombenanschlag.
9. Juni 2004. In der Kolbstraße in Köln-Mülheim explodiert eine mit Nägeln gefüllte Bombe. Erst 7 Jahre später ist klar, der Bombenanschlag war Teil der rassistischen Mord- und Terrorserie des sogenannten nationalsozialistischen Untergrunds. Wie bei den meisten anderen NSU-Taten wurden auch in Köln jahrelang die Opfer zu Tatverdächtigen gemacht. Jetzt erzählt ein beeindruckender Dokumentarfilm die Geschichte aus ihrer Sicht.
Wir sind in den Laden gekommen, so gegen 15.05, 15.10, soweit ich mich erinnern kann.
Auf einmal kommt ein Knall.
Bis der Knall kam.
Dann bin ich erstmal vor die Tür gelaufen.
Ich dachte als erstes, es ist eine Propangasflasche explodiert.
Ich habe gehört, auf der Kolbstraße eine Bombe explodiert.
Bin dann nach hinten geschleudert worden.
Ich habe nur noch die Schreie von meinen Freundinnen Attila Dama und Hasan gehört.
Bin dann irgendwie hinten in der Ecke wieder zu mir gekommen.
O kadar her tarafından kanlar akıyordu ki zaten bu kısımlarda falan komple kanaktı işte yüzüme akıyordu. Kapının önünde birisi yatıyordu. Üzerinden daha dumanlar çıkıyordu yani.
Der Coiffeur aus der Kolbstraße heißt dieser Film. Denn der Friseursalon der Brüder Özcan und Hasan Yildirim war von dem Anschlag am stärksten betroffen. Von den herumfliegenden Nägeln der heimtückischen Bombe ebenso wie von den jahrelangen Ermittlungen der Polizei, die sich immer wieder gegen die Familien der Friseure richteten. Mit dem Filmemacher Andreas Maus habe ich vor der Sendung über die Kolbstraße, ihre Menschen und den Film gesprochen. Meine erste Frage, was war das für eine Straße vor dem 9. Juni 2004?
Die Kolbstraße ist für sich genommen überhaupt keine besonders schöne Straße, so Kölner 50er, 60er Jahre Architektur, also gar nicht visuell besonders aufregend. Und sozusagen das Interessante, die Straße öffnet sich dann eigentlich erst, wenn man Gelegenheit hat, hinter die Mauern zu gucken, also da, was in den Geschäften passiert, was sozusagen hinter den Geschäften, in den Hinterhöfen passiert, da zeigt sich eigentlich so der ganze Zauber und das, was der Film auch zeigt, auch die Kreativität und diese schöpferische Kraft, die da auch in den Läden herrscht und die ja eigentlich sozusagen dem Bild von einer türkischen Straße widerspricht, wo man in der Regel vielleicht irgendwie ein paar Cafés vermutet und noch ein paar Import-Export-Läden.
Wie ist denn die Straße heute, mehr als 10 Jahre nach diesem Nagelbombenanschlag? Ist die Straße traumatisiert? Ist das kaputt gegangen, was Sie da als Leben beschrieben haben?
Ich glaube, es ist nicht kaputt gegangen. Ich denke, man muss so zwei Phasen unterscheiden. Es gab den Bombenanschlag, die 7 Jahre bis zum Auffliegen des NSU war sicherlich eine sehr starke, auch spürbare Traumatisierung, einfach weil das Misstrauen ja auch in der Straße herrschte zwischen den einzelnen Menschen, weil ja niemand genau wusste, wer war das nun? War das nicht vielleicht doch einer von uns, weil die Polizei das ja so lange behauptet hat? Dann nach dem Auffliegen des NSU kam einerseits die Erleichterung, andererseits aber auch dann wiederum die Ernüchterung, dass es trotzdem keine Aufklärung gegeben hat. Und ich glaube, das prägt die Straße so ein bisschen heute, dass einerseits da eine Hoffnung war, jetzt geht's wieder besser, andererseits aber auch die Hilfe, die die Straße vielleicht gebraucht hätte, auch die einzelnen traumatisierten Menschen, hat eigentlich nicht stattgefunden, obwohl sie eigentlich auch versprochen worden ist von Politikern, die durch die Straße gegangen sind. Und ich glaube heute, und so habe ich die Straße zuletzt erlebt, auch in den 2 Jahren der Arbeiten dort, versucht sie sich so ein bisschen zu emanzipieren von diesem Opferdasein, und sie haben gemerkt, wir müssen uns selber eigentlich helfen, wir müssen selber eigentlich das Selbstbewusstsein entwickeln, weil von außen wird die Hilfe in der Form nicht kommen.
Ihr Film arbeitet ja einmal dokumentarisch mit sehr vielen O-Tönen von Menschen aus der Kolbstraße, die sich an den Anschlag und an die Zeit danach erinnern, die darüber berichten, und gleichzeitig inszenieren sie etwas, vor allem die Verhöre, die es gegeben hat, mit denen, die eigentlich Opfer waren, die aber zunächst und über Jahre von der Polizei als Beschuldigte oder zumindest als Tatverdächtige behandelt worden sind. Denen wurde unterstellt Versicherungsbetrug, Spielschulden, Schutzgelderpressung, Mafiageschichten, Waffengeschäfte. Eine der Zeitzeuginnen, mit denen Sie sprachen, sagte, das war eigentlich die zweite Bombe, die da explodiert ist nach dem eigentlichen Terroranschlag.
Es gab 2 Bomben. Die eine, die hatte diese Wucht mit den Nägeln, die da drin war. Und die andere war einfach die Justiz, das System, der Rechtsstaat, der nicht funktioniert hat. Und das war eigentlich die größere Bombe, die Vertrautheit nach außen und auch in der Straße kaputt gemacht hat.
Weil wir eigentlich gar nicht damit gerechnet haben, dass sowas in Deutschland je passieren kann. Dass wir uns eigentlich sicher gefühlt haben durch die Politik in Deutschland. Aber nach diesem Akt weiß ich nicht mehr, ob wir wirklich sicher in Deutschland sind, weil es ist schon viel Scheiße passiert durch die Bomber. Also es ist sehr viel Unsicherheit mittlerweile da.
Genau, das war eigentlich die Bombe, die bedeutet, wie sehr das Vertrauen der Menschen dort in den Staat erschüttert worden ist. Die Bombe hat körperliche Verletzungen bei vielen hervorgerufen. Das ist natürlich ein ganzes Trauma durch den Anschlag selber. Aber viel schlimmer war letztlich, dass dieses Vertrauen derart erschüttert worden ist, weil man muss sich vorstellen, dass gerade viele der Menschen auch in der Kolbstraße, in der türkischen Gemeinschaft, hatten bis dahin eigentlich ein sehr tiefes Vertrauen in den Staat, auch in die Sicherheitskräfte, in die Polizei, die total im Kontrast stehen zu dem, was sie so an Erfahrungen in der Türkei haben, wenn es um Staat und Polizei geht. Das heißt, sie vertrauen diesen Institutionen eigentlich oder haben es getan, und umso schwerwiegender war es, dass plötzlich genau diese Institutionen sich gegen sie richteten und sie praktisch ausstießen aus dieser sozusagen Rechts- und Bürgergemeinschaft, zu der sie ja eigentlich gezählt haben und sich auch heimisch fühlten hier. Und das war natürlich die zweite Bombe, weil dann gab es diese Demütigung, es gab diesen Zwietracht, der gesät worden ist, bis in die Familien hinein, durch diese ganzen Beschuldigungen, dass man sich wirklich nicht mehr in den Familien als auch in der Straße eigentlich gegenseitig über den Weg getraut hat.
Wie haben Sie denn die unmittelbar Betroffenen, die Familie dieses Friseursalons dazu gewonnen, in dem Film mitzumachen, diese ganze traumatische Zeit nochmal wach werden zu lassen?
Das war ein längerer Prozess. Vor allen Dingen, als wir angefangen haben mit dem Film, mit den Recherchen in der Straße selber, war das ein Zeitpunkt, wo die meisten Menschen schon sehr enttäuscht waren von den Versprechungen, die gemacht worden sind nach dem Auffliegen des NSU. Auch von der Erwartung, dass da so eine Art von Gerechtigkeit und Aufklärung stattfinden wird. Das ist alles nicht passiert, und das heißt, sie waren eigentlich auch schon sehr müde von den Heerscharen von Politikern und Journalisten. Und es hat dann schon eine Zeit gedauert, ihnen zu erklären, dass wir nicht gekommen sind, um kurze Betroffenheits-O-Töne von Opfern abzuholen. Und dass wir ihre Geschichte in einem ganz anderen Rahmen erzählerisch, aber auch visuell darstellen wollen, wo ihre Geschichte letztendlich auf Augenhöhe erzählt wird. Ich glaube, das war für viele auch etwas befreiend, dass sie jetzt merken, es hat was gebracht zu erzählen. Wir können unsere Geschichte sozusagen jetzt auch betrachten und so ein bisschen uns auch davon lösen.
Sie haben auch versucht, aus den Reihen von Polizei und Staatsanwaltschaft Gesprächspartner zu finden zu der Frage, warum Sie denn damals jahrelang im Kreis der Opfer ermittelt haben und nicht die Spur Rechtsextremismus weiterverfolgt haben. Der Einzige, der Ihnen offenbar ein Interview gegeben hat, war der ehemalige Polizeipräsident. War den anderen das Thema nicht wichtig? Waren Sie nicht bereit, darüber offen zu sprechen?
Letztlich war die einhellige Aussage von Polizei und Staatsanwaltschaft, dass sie sich innerlich dazu nicht äußern wollen. Ich wollte natürlich auch fragen, wie könnt ihr über Jahre immer prinzipiell gegen eine Person immer wieder diese auch Verhörtechniken anwenden und solche Dinge. Dazu wollten die sich im Prinzip nicht äußern. Das gilt auch für die Staatsanwaltschaft, die sagt, da läuft ein Verfahren in München und wir wollen uns dazu nicht äußern.
Wir erleben in diesen Tagen, dass Flüchtlinge in Sachsen von einem rassistisch brüllenden Mob empfangen worden sind und dass die Polizei als erste Reaktion darauf Ermittlungen gegen die Flüchtlinge in Erwägung gezogen hat. Das scheint so, als hätten die Sicherheitskräfte aus den Ermittlungsfehlern beim Thema NSU überhaupt nichts gelernt.
Also mir scheint, dass es tatsächlich da ein strukturelles Problem innerhalb der Polizeibehörden gibt, dass man immer wieder zu spät, zu unsensibel, zu ungelernt auf diese Situation und auf diese Konflikte, die da existieren, einfach reagieren. Also ich glaube, meines Erachtens, und das zeigen ja auch die Ereignisse vielleicht in der Silvesternacht in Köln, gibt es da ein tiefes strukturelles Problem, dass eigentlich unsere Polizei in der Wirklichkeit unserer Gesellschaft, wie sie ist, dass wir ein Einwanderungsland sind, dass es bestimmte Konflikte, Probleme, Fragestellungen gibt, dass die Polizei da wirklich auch nicht geschult ist. Ich will ja jetzt gar nicht mal einen bewussten Rassismus immer wieder unterstellen, aber ich glaube, dass da eigentlich das Bewusstsein, der Standard in der Polizei in unserer modernen Einwanderungsgesellschaft überhaupt noch nicht angekommen ist.
Ich würde Sie ganz zum Schluss fragen, Ihr Film kommt ja jetzt ins Kino, ein Dokumentarfilm, der aber auch spezielle ästhetische Qualitäten hat, in der sehr ruhigen Art, wie die Geschichte erzählt wird, auch auf verschiedenen Ebenen erzählt wird. Machen Sie die Erfahrung, dass Dokumentarfilm im Kino zunehmend auch ein Publikum findet, dass Leute ins Kino gehen, um sich einen Dokumentarfilm anzuschauen?
Nach meiner Erfahrung ist das so. Ich kann jetzt die Größenordnung bei Weitem nicht nennen. Es ist natürlich die Hoffnung da, dass den Film natürlich viele Menschen angucken, zumal er ja nicht nur eine NSU-Geschichte aus Köln erzählt zum Nagelbombenanschlag, sondern, glaube ich, exemplarisch auch die Erfahrung wiedergibt, die alle anderen NSU-Opferfamilien gemacht haben im Umgang mit der Polizei. Und ich glaube, dass Dokumentarfilm im Kino auch nochmal eine ganz andere Qualität und Wirkung entwickeln kann als im Fernsehen, weil man die Geschichte anders erzählt. Das Narrativ ist ein anderes, die visuelle Umsetzung ist ein anderes und kann, glaube ich, die Menschen nochmal sehr viel intensiver für die Geschichte gewinnen, als das irgendwann mal nachts im Fernsehen verwendet wird. Wir haben einerseits die sozusagen journalistische Nachrichtenlage jeden Tag in den Zeitungen, in den Fernsehsendern. Da wird natürlich jeden Tag berichtet. Und die Aufgabe des Dokumentarfilms ist ja, auch dann einen Schritt weiter zu gehen und sich auch zu lösen von den journalistischen Erzählstilen, um eben auch nochmal auf einer ganz anderen Ebene Erkenntnisse zu einem Thema, zu einer Geschichte zu gewinnen. Und das kann man nur mit Dokumentarfilm und weniger mit den Mitteln des Journalismus oder standardisierten Fernsehformaten.
Der Filmemacher Andreas Maus. Sein Dokumentarfilm Der Coiffeur aus der Kolbstraße kommt jetzt ins Kino. Und noch ein Kinostart, einer der 5 Filme, die am Sonntag ins Rennen gehen, um den Oscar für den besten nicht-englischsprachigen Film, ist nämlich schon jetzt bei uns zu sehen. Mustang von der türkisch-französischen Regisseurin Deniz Gamze Ergüven. Der Film spiegelt den Konflikt zwischen religiöser Tradition und Moderne in der Türkei. Was passiert, wenn junge türkische Frauen mit moderner Erziehung in eine abgelegene ländliche Dorfgemeinschaft kommen?
HR Info. Der Filmcheck mit Jan Tussing.
Weißt du, was die Leute im Ort über uns reden?
Wer von euch ist die Schlampe? Oder seid ihr alle Schlampen?
Beruhige dich!
Die 5 Schwestern Lale, Nur, Etche, Selma und Sonay werden nach dem Tod ihrer Eltern von den Großeltern auf dem Land aufgenommen. Aufgewachsen sind die jungen Mädchen in der Großstadt Istanbul in einem liberalen westlichen Haushalt. Als sie aber in dem kleinen ländlichen Dorf ihrer strengen Familie ankommen, lernen sie eine neue Türkei kennen. Traditionell, eng und religiös.
Unser Haus wurde zu einer Hausfrauenfabrik, aus der wir nicht rauskamen. Vorher waren wir frei und plötzlich wurde alles scheiße.
Anstatt zur Schule zu gehen, lernen sie kochen und putzen, damit sie gute Ehefrauen werden. Als sie dagegen aufbegehren, hagelt es Schläge und Schimpftiraden. Der Großvater sperrt sie ein und beginnt, ein Mädchen nach dem anderen zwangs zu verheiraten. Er will ihren Kampf für mehr Freiheit gnadenlos brechen.
Die Schauspieler.
Die 5 weiblichen Schauspielerinnen sind allesamt Laiendarstellerinnen. Auf dem Filmfest in Cannes waren sie mit ihrer frischen Art eine kleine Sensation. Als junge Schwestern bilden sie einen engen und unzerstörbaren Bund. Sie verhalten sich so, wie man es von westlichen Mädchen in einer Großstadt gewohnt ist: selbstbewusst, selbstbestimmt und mit einem unstillbaren Freiheitsdurst. In der türkischen Provinz dagegen wird ihnen ihr ungestümes Wesen zum Verhängnis. Als der Onkel anfängt, das Haus zu vergittern und eine nach der anderen in eine Zwangsehe abschiebt, erlischt die Lebensfreude schnell. Den Schauspielerinnen gelingt es toll, diese langsam sterbende Natürlichkeit auf überzeugende Art darzustellen. Wer sieht, wie ihre Persönlichkeiten langsam gebrochen werden, spürt den Drang, sich mit ihnen zu solidarisieren. Mustang wirft einen neuen Blick auf eine nicht sehr moderne Türkei.
Die Regisseurin.
Das türkische Drama über das Erwachsenwerden moderner muslimischer Frauen ist die erste Regiearbeit von Deniz Gamze Ergüven. Die junge türkischstämmige Regisseurin hat in Frankreich studiert und verarbeitet in ihrem Debütfilm eigene Erlebnisse. Im Mittelpunkt stehen Frauen, die sich gegen die konservative Stimmung in der Türkei auflehnen. Wer diesen einfühlsamen Film sieht, versteht den Konflikt, den viele Menschen in der Türkei austragen müssen. Erguven ist hier ein toller, frischer Film gelungen, der ein altes Thema wunderbar neu aufbereitet.
Sehenswert?
Auf jeden Fall, denn die Botschaften des Films sind vielschichtig und subtil. Unvergessen ist die Szene, in der die fünf Mädchen unerlaubt zu einem Fußballspiel in die Stadt trampen. Damit die Männer der Familie den Verstoß nicht bemerken, solidarisieren sich alle Frauen. Wenn es darauf ankommt, ist auch die Großmutter auf der Seite der Mädchen. Selbst wenn sie es nicht wagt, sich offen gegen die Männerherrschaft zur Wehr zu setzen. Mustang zeigt viele dieser kleinen Rebellionen. Nicht zuletzt, dank solcher speziellen Momente, ist der Film bemerkenswert. Mit den lebendigen Bildern und der warmen Atmosphäre wird aus der Geschichte eine ästhetische und erzählerische Perle.
HR Info, der Filmcheck. Auch auf hrinforadio.de.
Neu im Kino, das war der Filmcheck von Jan Tussing über Mustang von Deniz Gamze Erguven. Wie Mustang ist auch der Film, den wir jetzt vorstellen, für einen Oscar als bester nicht-englischsprachiger Film nominiert. El Abrazo de la Serpiente aus Kolumbien, deutscher Titel Der Schamane und die Schlange. Auch hier wird von einem Kulturschock erzählt, allerdings unter ganz anderen Vorzeichen. Es geht um die weißen Entdecker im Amazonasgebiet und um die Entdeckten, die indigenen Völker. Anne Herberg über den Film, den Regisseur und die Protagonisten.
Der Amazonas, dieses grüne Geheimnis, diese Welt aus wilder Natur und unendlichem Wasser, schon viele hat sie fasziniert und gleichzeitig in den Wahnsinn getrieben.
Ich fühle mich gescheitert, meine Liebe. Ich befürchte, dass ich mich nur von dir entfernte, um tausende Kilometer von unserem Zuhause zu sterben.
Es sind die Tagebücher der ersten Forschungsreisenden des frühen 20. Jahrhunderts, wie die des deutschen Ethnologen Theodor Koch-Grünberg, die als Inspiration für den kolumbianischen Film El Abrazo de la Serpiente dienten, auf Deutsch Der Schamane und die Schlange. Doch der Film wählt eine andere Perspektive, erklärt Regisseur Ciro Guerra gegenüber dem französischen Radio France International.
La película del protagonista es indígena.
Der Film ist aus der Perspektive eines Indigenen, eines Schamanen erzählt und nicht wie sonst meistens aus der des weißen Entdeckers. Es ist eine Geschichte, die uns zwingt, uns selbst in den Blick zu nehmen und in Frage zu stellen. Wer oder was sind wir? Was wollen und was können wir sein? Der Schamane Karamakate ist letzter Überlebender seines Volkes, der Koyuano. Er bewahrt das Geheimnis der heiligen Pflanze Yakruna, droht aber, seine Erinnerungen zu verlieren. Zweimal wird er von Fremden aufgesucht, dem Deutschen Theo und später dem US-Botaniker Even. Eine gemeinsame Reise ins Herz des Amazonas beginnt. In der Strömung des Flusses vermischt sich dabei eine vergessene Vergangenheit mit der Gegenwart und enthüllt das tragische Schicksal von Karamakates Volk. Zwischen der Gewalt der Kautschukbarone und dem Wahn von Missionaren, den Wilden das Evangelium nahebringen zu müssen. Der Film ist die Geschichte des Aufeinandertreffens zweier Welten. Einerseits kann das gewalttätig sein, zu Zerstörung und Apokalypse führen. Es kann aber auch eine Zusammenkunft sein, ein Austausch von Erkenntnis und verschiedenen Weltsichten, aus der neue Ideen und Wege geboren werden. Wie für die Figuren im Film, so war der 7-monatige Dreh auch für die Schauspieler eine Art Reise zu sich selbst, erzählt Nilbio Torres vom Volk der Cubeo, der den jungen Schamanen spielt. Die Gesichtsbemalung, die Halskette, der Lendenschurz. Als ich das anlegte, war es wie eine Zeitreise für mich. Es ist die Kleidung unserer Vorfahren. Heute lehnen das viele Indigene ab, es gerät in Vergessenheit. Aber als sie es in dem Film sahen, haben sie mir gratuliert. Und ich fühle mich sehr stolz. Ich fühle in meinem Herz, dass ich an dem Ort unserer Vorfahren war. Der Film, ganz in Schwarz-Weiß gedreht und in indigenen Sprachen gesprochen, findet dafür atemberaubende Bilder voller Mystik, voller Kraft, voller Schönheit. Es ist jedoch eine Welt, ein Amazonas, der so heute kaum noch existiert, sagt Ciro Guerra. Das Wissen der Urvölker aus dem Amazonas ist von enormem Reichtum, aber es droht zu verschwinden, denn es ist untrennbar mit dem Leben dort verbunden. Es ist kein Wissen, das sich isolieren oder fixieren lässt. Es wird gemeinsam erlebt und geteilt und existiert im Jetzt. Es ist ein Wissen, das wir hier in Lateinamerika noch nicht genug wertzuschätzen wussten, aber das gerade heutzutage von großem Wert ist.
Der Schamane und die Schlange. Der kolumbianische Film ist für einen Oscar nominiert und soll Ende April in die deutschen Kinos kommen. Das war ein Beitrag von Anne Herberg.
HR Info. Kulturtipp.
Und der kommt auch heute von einem der führenden Köpfe der hessischen Kulturszene. Hauke Hückstedt, Leiter des Literaturhauses in Frankfurt, empfiehlt eine Karikaturenausstellung.
Mich interessiert im Moment mit am allermeisten in Frankfurt das Karikaturamuseum. Dort ist vor 2 Wochen eine Ausstellung eröffnet worden mit dem Cartoonist Beck. Beck ist, wie ich, in der DDR geboren, aber 11 Jahre vor mir. Und ich finde in seinen Cartoons eine vollkommen unerschrockene Traurigkeit, die aber immer ihre witzige Seite auch zeigt. Und einige seiner Cartoons rühren mich wahnsinnig an. Es gibt zum Beispiel einen V, der sein Rad aufschlägt, sein Gefieder. Und ihm gegenüber ist ein Mann mit einer Forke, mit so einem Rasenrechen, der auch diese V-Form hat. Und der V hat nur so Denkblasen und sagt, oh, wieder überreagiert. Das finde ich wahnsinnig komisch. Oder es gibt diesen einen Cartoon, da sitzt ein Mann mit seiner Frau abends offenbar after work beim Cocktail und er hat ein Telefon am Ohr und sagt, Frau Schneider, habe ich heute mit meiner Frau ein Date oder ein Update? Und das mag ich unheimlich gerne. Und die Karikatura hat jetzt eine ganze Ausstellung ihm gewidmet. Und das wäre meine absolute Empfehlung fürs kommende Wochenende.
Der Cartoonist Beck zu sehen im Karikaturamuseum Frankfurt bis zum 12. Juni. Das war der hr-info-Kulturtipp von Hauke Hückstedt, Chef des Frankfurter Literaturhauses.
Die Szenen, die Künstler, die Macher, die Kultur in hr-info.
Als deutschen Teilnehmer beim Eurovision Song Contest wollte der Norddeutsche Rundfunk dieses Jahr eigentlich Xavier Naidoo nach Stockholm schicken, ganz ohne Publikumsentscheidung. Dagegen gab es massiven Protest, nicht zuletzt wegen der gelinde gesagt wirren politischen Äußerungen Naidoos. Der NDR pfiff den Mannheimer Sänger zurück, jetzt wird der deutsche ESC-Teilnehmer doch vom Publikum gekürt, und zwar in einer ARD-Show live aus Köln an diesem Donnerstagabend. Ein Hesse ist auch mit dabei. Tobias Sammet, 38, aus Fulda. We're off into the moonshine.
Das ist es also, das Lied, das Tobias Sammet Ruhm und Ehre bringen könnte. Mystery of a Blood Red Rose. Damit rockt er momentan schon die Bühnen der Welt. Und zwischen ESC-Vorentscheid, Familie und jeder Menge Promotion-Terminen plant er mit seiner Band Avantasia gerade auch noch die Welttournee. Er hat spontan zugesagt, in Köln dabei zu sein. Mit einer Musik, die vielleicht nicht jedem gleich gefällt, aber genau das sieht der Sänger als Herausforderung.
Und ich hatte mir gedacht, das ist ganz schön, auch mal in dieser Hochglanzwelt auch mal zu zeigen, dass es sowas wie uns gibt.
Er wollte nie etwas anderes. Mit süßen 13 gründete er seine erste Band.
Also ich habe sehr viel Glück gehabt. Und wenn man irgendwie Bock hat, irgendwas zu machen, dann muss man es einfach durchziehen. Weil ich habe nicht einen getroffen, der damals gesagt hat irgendwie, ja, das klappt schon. Die haben alle gesagt, du spinnst. Ich habe da einfach nie dran gehört. Und wenn man irgendwas unbedingt will, dann vielleicht bin ich da naiv, aber dann klappt das auch.
Er tourt und arbeitet mit ganz großen Namen. Die Scorpions, Deep Purple, Aerosmith, echte Superstars. Und auch sein Song, der jetzt beim ESC gewinnen soll, sollte eigentlich mit einem ganz großen gesungen werden.
Der Song wurde ursprünglich geschrieben für ein Duett mit Meatloaf und das sah auch ganz gut aus, bis das Management irgendwie die Strategie bei der Vermarktung von Meatloaf geändert hat und wir hatten den Song fertig, dann hat das Management eben anders entschieden.
Klar rockt er das Ding auch alleine. Erfahrung hat er und wie man gute Songs schreibt, weiß er auch. Am liebsten tut er das nämlich in seiner Heimat, allerdings in ziemlich geheimer Mission.
Das werde ich natürlich nicht verraten, aber es gibt so einen Platz im Wald, da habe ich ganz viele Songs schon geschrieben. Das klingt jetzt ein bisschen spinnert, aber ich mag das, wenn dann keine Leute da sind und ich stehe da ganz alleine im Wald, im Auto und schreibe.
Steffi Mosler über Tobias Sammet aus Fulda. Einer von 10 Kandidaten, die in diesem Jahr für Deutschland am Eurovision Song Contest teilnehmen wollen. Und das war die Kulturlust in HR Info. Den Podcast zum Nachhören und Abonnieren finden Sie im Netz unter hrinforadio.de. Mein Name ist Christoph Schäffer.